Es ward der 24. März 2015, da erschien ein furchtbar gutes Spiel, nämlich namens Bloodborne von From Software. Und 10 Jahre später, so ist nun heute, der 24. März 2025, 10 Jahre Tode, 10 Jahre Bosse, 10 Jahre Schreie der Verzweiflung. Es ist an der Zeit, dass wir über dieses fantastische Spiel reden. Und dazu bin ich heute nur ein bescheidener Bote, ein bescheidener Wirt, der sich 3 Jäger eingeladen hat, die über ihre Abenteuer, ihre Erfahrungen mit diesem Spiel sprechen. Und dazu gehört unter anderem Jagdwurst Yannick, der bekannte Trophy Hunter, den ihr schon mal kennengelernt durftet hier bei Enliven. Dazu gehört Cloud, Community-Experte. Hin und wieder moderiert er auch den Community-Call und nervt permanent damit, dass Sony ja gefälligst einen PC-Port rausbringen soll für Bloodborne. Das ist Cloud, das ist so Clouds Spruch, wenn er als Actionfigur, wenn man auf ihn draufdrückt, dann sagt er das halt. Und wer heute auch da ist, ist Jonas Höger vom Videospielmagazin 4P, für die ich auch arbeite und für die ich sehr, sehr gerne arbeite. Und so habe ich 3 verschiedene Jäger dabei und bin super gespannt, was ihr heute erzählt, wenn ihr an meinem Tisch, an meinem digitalen virtuellen Tisch sitzt. Hallo Leute.
Grüßt euch, ihr Lieben. Hallo, hallo. Wunderschönes Intro übrigens, wenn ich das kurz sagen darf.
Dankeschön.
Moin, moin. Michael, du hast dich ja direkt als Bote bezeichnet. Das passt perfekt zu Bloodborne. Die gibt es in dem Spiel auch. Jetzt kenne ich dich aber aus dem echten Leben und du siehst nicht ganz so, ja, weiß ich nicht, klein und verhunzelt aus, möchte ich sagen.
Ich war immer schon besonders.
Nee. Ja, und Grüße, Gemüse, Cloud hier und Sony, wo Bloodborne PC-Port?
Danke. Hat hier wieder auf diese Cloud-Action-Figur draufgedrückt, das ist so, das ist der Running-Gag, ey. Und dann löst er immer 90 weitere Nachrichten bei Discord aus, wo wir ihn alle beruhigen. Cloud, es wird schon wieder, irgendwann mal hören sie dich auf zu quälen. Ach ja, Sony. Genau, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, ihr habt die Expertise mitgebracht, denn ich habe offiziell nur einen einzigen Boss in Bloodborne besiegt und ihr habt 1000 Bosse 1000-mal besiegt. Damit ich mit einer ganz einfachen Frage an euch herankomme. Was hat Bloodborne uns hinterlassen? Warum beschäftigen wir uns heute immer noch damit? Jonas?
Boah, ich würde sagen, das, was ich bei Bloodborne immer als erstes herausstelle, auch wenn ich es irgendwie im From Software Kosmos einordnen muss oder bejubeln darf, ist so die Atmosphäre und das Setting. So, ja, ich liebe Dark Souls, aber das ist Fantasy-Mittelalter, das hat man alles schon mal irgendwo gesehen und das gibt es durchaus auch in anderen Genres. Aber gute Gothic-Horror-Lovecraftian-Spiele sucht man dann doch eher mit der Lupe, zumal die häufig irgendwie so wie The Sinking City halt in so diesen Detektiv-Faktor reingeschubst werden und mir eben kein unfassbar genial, butterweich geiles Kampfsystem liefern. Und ja, das ist so für mich immer noch das Besonderste am Spiel, nicht nur im Vergleich zu den anderen From-Software-Spielen, sondern im Vergleich zu anderen Videospielen allgemein. Also eine unglaublich dichte und düstere Atmosphäre und abgedrehte Geschöpfe, die sich, ja, man würde sagen, nur Lovecraft hätte ausdenken können, aber Miyazaki und sein Team offenbar auch. Und ja, und dann kombiniert mit einem Gameplay, das eben nicht gezeichnet ist von Weglaufen, Verstecken und Angst haben, sondern sich den Horrorgeschöpfen selber stellen dürfen.
Sehr, sehr schön gesagt. Yannick, magst du das ergänzen?
Boah, also da ist natürlich die Quintessenz auf jeden Fall schon genannt worden. Ne? Also wirklich sehr gut zusammengefasst. Ich finde auch noch zusätzlich dazu, wenn man es jetzt mal fix vergleicht mit den anderen Souls-Games, dass es ein bisschen schneller einfach ist auch, Bloodborne. Das finde ich hat er auch mal ganz gut getan in der Reihe so. War eine krasse Umgewöhnung natürlich dann, wenn man von Dark Souls reinkommt oder auch, ich glaube, von Bloodborne zu Dark Souls kommt, ist man, glaube ich, auch erstmal ein bisschen so, hui, was ist denn hier los? aber eben, wie gesagt, die Atmosphäre ganz, ganz einzigartig, super düster, super scary und sowas, steht im Spiel halt auch unfassbar gut. Und ja, die Bosse an sich, ne, mit die besten Bosse, die From Software da gezaubert hat, also ja, ein absolutes Brett, wenn ich das mal so sagen darf.
Cloud?
Was ich also, ich kann ihm nur zustimmen, was vorher gesagt wurde, was ich ergänzen würde, sind, dass für mich Bloodborne tatsächlich das erste Spiel ist, das mir das Gefühl, also wirklich vermittelt, dass ich hier in einem, also auch wie in einem Titel gegen den Traum des Jägers, in einem Traum spiele. Diese Traumlogik, sei es jetzt Albtraum oder normaler Traum, zieht sich eigentlich fast durch das komplette Spiel. Und das ist eine Erfahrung, die ich so sonst in keinem Spiel bisher gemacht habe. Und so wie es Yannick gerade schon gesagt hat, ich finde das auch richtig cool, es war so der erste Titel der von FromSoft, der quasi damit gebrochen hat, die typische Gameplay-Weise zu nutzen. Dark Souls war relativ, ich sag mal, defensiv, Da war es so, okay, zieh dich manchmal ein bisschen zurück, trink mal deine Estus-Flask ganz in Ruhe. Und Bloodborne hat dich für sowas eher bestraft. Das hat dich gezwungen, deine Jahre an Erfahrung einfach hinzuwerfen und anders zu spielen. Und das sind so zwei Dinge, wo ich sage, die haben sich bei mir bis heute im Kopf eingebrannt.
Und auch ein bisschen auf die, naja, Schippe genommen, ne? Ich erinnere euch sicher an den Holzschild, in Anführungsstrichen, den es im Spiel gibt. Ja. Und bei dem es heißt von wegen, Defensivität ist nur gut, wenn es eben nicht zur Passivität wird. Und naja, der ist halt useless im Spiel. Und dementsprechend gibt es eigentlich auch keine Defensivoptionen, die man aus Dark Souls vorher noch kannte. Es heißt, ja, reingehen oder sterben. Letzteres auf jeden Fall auch sehr häufig, aber eben, ja, mit viel Muße und viel Spaß dabei.
Absolut, ja.
Gibt es für euch, die hatte das jetzt eben schon angesprochen, jetzt im Vergleich nämlich zu den anderen Soulsborne-Titeln, und ich find's lustig, jedes Mal, wenn ein neues Spiel dazu kommt, müsste man nicht mehr Soulsborne, Bloodborne, Ring, irgendwie Sekiro, Shadows Die irgendwann. Gibt es für euch Alternativen, die das irgendwie ähnlich angefangen haben? Oder seid ihr allgemein allen Souls-Likes ihr als Experten gegenüber sehr skeptisch?
Ich würde jetzt mal kurz
reinwerfen. Ja,
gerne, für mich ist an Souls-Likes, ich sag mal, das, was von der Atmosphäre her mir am meisten geähnelt hat, was an Bloodborne am meisten geähnelt hat, für mich ist tatsächlich Lies of P hat das
absolut sehr gut
angefangen. Ja. Das hat diesen Charakter irgendwie, diesen Flair, dieses viktorianische einfach super mit eingefangen und kommt dem sehr nah. Die anderen Souls-Teile natürlich von der Struktur her an sich auch, aber was Atmosphäre und Flair angeht, finde ich, macht tatsächlich in Souls-like mehr Bloodborne was nach als die anderen Souls-Teile.
Doch, ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich fand auch das Lies of P, ich habe immer gesagt, The Surge war so mein Lieblings-Souls-like und ich dachte immer, das wird nicht mehr enthront, bis dann doch Lies of P um die Ecke kam und The Surge einfach mal runtergekickt hat von da oben. Und ich fand auch, dass Lies of P einfach Sekiro und Bloodborne genommen hat, so, und da einfach mal so ein kleines Baby draus gezaubert hat. Und ich fand eben auch, dass dieses Viktorianische kam mir da sehr nah. Es hat auch diesen aggressiven Spielstil, das habe ich sofort gemerkt in Lies of P in den ersten Stunden, als ich nämlich auch wieder defensiv rein bin. und da habe ich dann auch ordentlich auf den Sack bekommen erstmal. Und ja, doch, also Lies of P hat sich da gut dran bedient, aber hat es auch nicht irgendwie 1:1 billig kopiert. Also es fühlt sich auch auf jeden Fall nach was Eigenem an Lies of P, aber man merkt, wo die Inspo auf jeden Fall herkam.
Ja, kann ich nur zustimmen. Ich finde Lies of P, also ich würde es auch auf jeden Fall als das beste Nicht-From-Software-Souls-like rausstellen, weil ich finde, dass das wahnsinnig viel richtig macht und weiß, wo es ja Sachen, sage ich mal, kopieren soll und Sachen selbst schöpft. Also es macht eine gute Mischung aus Hommage und Innovation, ohne eben bei einem der beiden zu viel zu wollen. Und es ist einfach, es fühlt sich super gut an. Also es ist gerade, es geht spielerisch teilweise mehr in die Richtung von Sekiro, da gebe ich euch auch recht, weil ich finde, oder mir ging es zumindest so, dass ich mit dem Parieren deutlich mehr Spaß am Spiel hatte als mit dem Ausweichen. Aber die ganze Atmosphäre, und du hast ja auch dieses Rally-System, dass du, wenn du Schaden kassierst, du in einem gewissen Zeitfenster zurück angreifst, quasi ein bisschen Leben zurückholen kannst. Auch bei dem Parieren, was das Parieren auch nochmal sehr belohnt macht. Und ja, die Atmosphäre super düster, auch eben dieses Spooky, das man halt in vielen Souls-Likes auch ein bisschen vermisst. Also ich finde, ich mag Mittelalter Dark Fantasy super gerne, ich finde das immer cool. Aber irgendwann hat man eben auch keine Lust mehr auf Ritter, sondern möchte lieber irgendwie mal ein bisschen abgefahrenere Kreaturen aus der Hölle mal sehen. Und da macht Lies of P auf jeden Fall einen coolen Job, mal ein paar andere Sachen so auf den Bildschirm zu zaubern.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Nach 10 Jahren, die ihr jetzt halt quasi Bloodborne wahrscheinlich unendliche Male durchgespielt habt, welche Erfahrungen, welche Learnings hat euch dieses Spiel mitgegeben, die ihr vielleicht für andere Spiele einsetzt, beziehungsweise die ihr im echten Leben auch einsetzt? Also was hat euch das Spiel quasi beigebracht?
Ich würde jetzt nicht nur Bloodborne zuschreiben, aber Bloodborne war dann doch das erste, das ich auf Platin damals gezockt habe tatsächlich. Ich habe lustigerweise, obwohl ich so großer Fan war direkt, ich habe alle 3 Dark Souls-Teile gespielt und nicht beendet. und Bloodborne war dann tatsächlich das erste, das ich beendet habe dann. Und dann habe ich natürlich die anderen aufgeholt. Und es hat eben genau das mit mir gemacht, dass ich sage, einfach auch mal durchhalten. Ne? Und ich glaube, das ist bei vielen Spielern heutzutage eben dann mal so, dann ganz oft liest du irgendwie, boah, ich habe den Boss 5 mal nicht geschafft, ja, dann lass ich es jetzt liegen. Und ich denke mir, hä? Also die ersten 10 sind ja gar nicht dafür da, dass du den schaffst. Die sind zum Lernen, zum Gucken und keine Ahnung. Und genau deswegen kann ich auch immer wieder nur jedem empfehlen, mal, es muss nicht unbedingt Bloodborne sein, aber auch mal ein schwieriges Spiel zu spielen, dass man eben vielleicht mal auch wieder dieses Erfolgserlebnis hat und nicht nur bei allem an die Hand genommen wird. Und das hat Bloodborne richtig gut geschaffen, meiner Meinung nach, ja.
Für mich war es tatsächlich, hat mir Bloodborne rein erzählerisch als erstes FromSoft-Game, finde ich, deutlicher gemacht, dass ich nicht immer alles verstehen kann, selbst wenn ich es will. Dark Souls hat zum Beispiel mir, also das ist jetzt nur ein Gefühl, mir irgendwie seine Welt und was da drin passiert ist, besser erklärt, was bei Bloodborne, wie gesagt, aufgrund dieser für mich Traumlogik einfach nicht funktioniert. Das hat Dark Souls da halt irgendwie für mich besser gemacht und da hat Bloodborne für mich so ein bisschen was aufgebrochen, zu sagen, okay, ich kann halt nicht immer alles verstehen, so sehr ich es auch versuche. Manche Sachen bleiben einfach unerklärlich. Und das ist was sich schon stark eingeprägt und mir irgendwie mitgegeben hat, okay, selbst wenn ich manchmal frustriert bin und sage, ich will das jetzt aber verstehen, manchmal geht es einfach nicht.
Ich muss sagen, ich bin ursprünglich mit Dark Souls in so den From Software Kosmos eingestiegen und habe danach aber Bloodborne gespielt. Und das war ein relativ großer Sprung in ungefähr jeder Hinsicht. Und ich würde so ein bisschen sagen, ich habe, ich bin durch Dark Souls gekrochen und habe in Bloodborne laufen gelernt. Und ich habe auch, da komme ich nochmal zurück zu dem Punkt, den wir eben hatten, mit der krassen Veränderung von ja den vorherigen Dark Souls-Spielen zu Bloodborne. Dark Souls 3 kam ja erst danach. Und dass mich das Spiel eine neue Art und Weise an die Hand gegeben hat, wie ich Souls-Spiele spielen kann und spielen möchte. Und zwar gab es ja nun mal keine defensiven Optionen mehr und dementsprechend konnte ich dann auch gar nicht mich hinter einem großen Schild verstecken und meine Ausdauerleiste dafür nutzen, um die gegnerischen Angriffe nur zu blocken, sondern ich musste eben ausweichen. Und das hat mir so viel mehr Spaß gemacht als das stumpfe Blocken in Dark Souls davor, dass ich seitdem in jedem Souls-like oder From-Software-Spiel Schilder einfach komplett ignoriere. Die kommen maximal auf den Rücken, wenn sie mir mehr Ausdauerregeneration geben. Aber ansonsten nutze ich eigentlich nur noch ausschließlich Zweihänder und weiche aus oder pariere, wenn es denn eben in Sekiro oder in Lies of P verlangt wird. Jetzt in Souls-Likes dann eher weniger. Aber das war für mich eine unglaublich schöne Erkenntnis, weil sie das gesamte Spielgefühl verändert. Weg von einer passiven und eben noch reaktiveren Spielweise, wo ich eben wirklich jeden Angriff erstmal abwarten muss, bis er vorbei ist, um danach eben zuschlagen zu können, indem ich eben darauf reagiere, wenn ein Angriff kommt, auszuweichen und dann ja im besten Falle hinter dem Boss stehe und so eben auch wirklich lernen muss, wie laufen Angriffe ab, wie lang sind sie, wie groß ist die Reichweite, wie lang sind Kombinationsangriffe, eben 1, 2, 3, 4, 5 oder auch mal 12 Schläge. Und dadurch auszuweichen, ist für mich so viel spaßiger, als jeden Angriff davon zu blocken oder außerhalb der Reichweite rumzustehen und abzuwarten, weil es ein sehr viel aktiveres Eingreifen in das Spielerlebnis erlaubt. Und ja, das hat mich nachhaltig geprägt und ich möchte nie mehr zurückschauen auf die Spielstunden, als ich noch mit Schild durch die Welt gelaufen bin.
Ich finde das total spannend, wie ihr euch alle drei gegenseitig ergänzt, als seid ihr irgendwie eine Person. Wir werden heute über noch viel mehr sprechen, über Bosse, Schauplätze, über die Lore. Es gibt ein paar kontroverse Fragen auch an euch. Aber kommen wir mal zu Butter bei die Fische. Reden wir mal über das, was immer, nicht unbedingt der Elefant, wobei ich nicht weiß, hatten wir jemals in einem Souls-Titel mal einen Elefant als Gegner gehabt? Aber unabhängig der Boss, der ja mitten im Raum steht, was war euer absoluter Lieblingsboss, wobei man das natürlich unterschiedlich definieren kann. Lieblings im Sinne von, er war sehr easy, er war sehr interessant oder er war einfach grauenhaft und hat euch dazu gebracht, den x-ten Controller zu zerstören. Reden wir mal über die Bosse. Cloud, wer hat dein Herz nicht gestohlen, vielleicht sogar eher rausgerissen?
Also in Bloodborne gibt es zwei Bosse, die mir sehr im Kopf geblieben sind. Tatsächlich ist es einmal Ludwig, aber das ist eher aufgrund der Musik, würde ich jetzt sagen, also das Themes von ihm, das war einfach so ein Moment, als er in die zweite Phase gegangen ist und dann auf einmal der Chor eingesetzt hat, da dachte ich mir, also ich lasse mich jetzt einfach mit Absicht besiegen, weil ich möchte das bitte nochmal machen. aber tatsächlich, ich würde sagen, als Lieblingsboss ist bei mir Lady Maria ganz vorne. Das ja, ist ein Boss, gut. den ich... Ich habe diesen Kampf, diese Musik, die ganze Szenerie und vor allem im Nachhinein, als ich dann noch mich ein bisschen mit der Lore beschäftigt habe, das hat mir dann den Kampf irgendwie umso intensiver gemacht. Und es ist vor allem einer der für mich befriedigendsten Kämpfe, weil ich muss sagen, ist vielleicht nicht jedermann der Gleichmeinung, aber ich finde große Bosse in Souls-Spielen, Souls-like-Spielen oftmals grauenhaft wegen Kameraführung. Mm.
Ja, find, absolut.
Die Kamera ist dein größter Gegner manchmal. Und Lady Maria war einfach, die hat perfekt gepasst, die war schnell, die hatte viele Kombos, aber sie war immer gut zu parieren. Das war richtig gut gemacht, das hat sich super angefühlt. Trotzdem hatte sie Kombos, die manchmal so schnell und so vielseitig waren, dass ich nicht hinterherkam. Und deswegen hat sich der ganze Kampf am Ende so super befriedigend angefühlt.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, gehe ich absolut mit. Finde ich richtig schön, dass du das gesagt hast, weil bei mir ist es auch so, dass ich immer die menschlichen Feinde allgemein in Souls-Games immer besser finde. Ich habe auch das Gefühl, dass es schwerer ist, so einen Boss zu machen. Und ich mag, dass das quasi wie so ein Tanz ist zwischen zweien, die da kämpfen. Das hat auch zum Beispiel beim German-Fight unfassbar gut funktioniert am Ende, fand ich. Und wie du aber auch sagst, Lady Maria ist auch bei mir mit ganz oben. Und aber natürlich auch, was glaube ich mit einer meiner Lieblingsbosse ist, ich bin jetzt gerade, wo ich so drüber nachdenke, anscheinend auch immer Fan von den früheren Bossen im Spiel, ist halt Pater Gascoigne. Mhm. Weil ich finde, ich ist ein perfekter, also es kann der erste Boss im Spiel sein, wenn man das Cleric Beast überspringt. Und dann ist es einfach der perfekte Einsteigerboss. Er hat nämlich auch diese menschliche Form am Anfang und man lernt diese Sache. Guck mal, der hat genau das gleiche drauf wie ich. Ja, Pustekuchen, ne? Ab Hälfte vom Leben, wenn er auf einmal zu einem Werwolf wird und komplett ausrastet. Er hat auch diese richtig geilen zwei Phasen. Und dann diese ganze Backstory auch noch mit der Spieluhr und sowas, was da, also unfassbar. Den mag ich ganz gern. Die Arena auf dem Friedhof, da hat's bei mir, dann weiß ich noch, da habe ich richtig so mit offenem Mund auch da gesessen und dachte mir, wow, das ist mal ein Boss, du.
Beiden würden es auf jeden Fall auch in meine Top 5 schaffen, wenn ich mich da so breit auslassen dürfte. Ich finde bei Gascoigne gerade auch die Musik nochmal besonders geil. Ich weiß noch, dass ich damals, glaube ich, einen Video von Videogame Dungeon geguckt habe und da war die im Hintergrund und ich war so, wow, holy shit, das ist ja mal absolut, der Soundtrack sticht direkt richtig hervor, weil ich habe, so sehr ich die Souls-Musik liebe, habe ich oft das Problem, dass ich so sehr im Kampf drin bin, dass ich relativ viel ausschalte und gar nicht mehr mitbekomme, wie sich da der Chor irgendwie um sein Leben die Lungen aus dem Hals brüllt. Und spielmechanisch sowieso super cool, weil es einfach ein relativ simpler Kampf ist und trotzdem so satisfying ist. Also ich finde es ein super guter früher Boss.
Ja.
Lady Maria kann ich auch nur unterschreiben. Ich finde generell die DLC-Bosse voll. Bis auf wie heißt sie denn? Die flammende Bestie, die ja Lawrence. Mehr oder minder ein angepasster Reskin vom Cleric Beast mit Humpel- und Lava-Spuckmechanik. aber so die anderen drei, also Lady Maria und Living Failures, vergesse ich auch direkt, weil die einfach so unremarkable sind. Yeah. Aber Lady Maria, Ludwig und auch der Waisenknabe von Koss, oder manche würden sagen Kossen, sind super coole Bosse, die mir auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben werden. Aber ich habe noch einen anderen Boss, den ich echt gerne mag und ich glaube, der ist relativ. Der ist so in der Mitte. Ich glaube, manche Leute vergessen ihn vielleicht auch oder finden ihn so ein bisschen, der kommt und dann vergisst man ihn vielleicht wieder. Und das sind die Schatten von Yharnam. Aber das liegt auch ein bisschen an so einer spezifischen persönlichen Geschichte. Und zwar habe ich damals Bloodborne sehr viel gespielt, weil es mich sehr reingesogen hat. Und dann oft eben auch spät bis in die Nacht. Und dann habe ich so den gesamten verbotenen Wald davor. Es war dann schon so Mitternacht und irgendwie auch in meiner WG war jedes Licht aus und es war mucksmäuschenstill und ich habe mit Kopfhörern gespielt. Oh. Und es war alles ganz gruselig und ganz schlimm. Und dann komme ich zu diesem Boss und ich bin so, oh mein Gott, es sind drei Leute in Kutten und dann verwandeln die sich irgendwann in gigantische Schlangen und in welchem Albtraum bin ich hier gelandet? Und mit ganz viel Schwitzen und zittrigen Händen und ich weiß nicht wie und Herzinfarkt und überhaupt habe ich den Boss dann aber irgendwie im First Try geschafft. Und es war ein unglaubliches Gefühl. Ich wollte eigentlich schreien, bis mir eingefallen ist, dass alle schlafen und dann musste ich in meine Decke keuchen. Aber dieses Erlebnis zusammen mit eben der Atmosphäre und dafür, dass es eben auch ein sehr guter Dreierboss ist, wie ich finde. Ich finde From Software ist immer so Hit or Miss, wenn es um Multibosse geht. Also entweder es läuft perfekt, weil irgendwelche Sachen in der Arena stehen, mit denen man die Bosse gut voneinander abgrenzen kann. In diesem Fall ist es so ein großer Stein. Oder es läuft ganz grauenhaft, wie teilweise in Elden Ring. Aber darüber müssen wir ja zum Glück nicht reden.
Nee, heute nicht.
Und ich fand es cool, einfach, dass die halt auch alle drei haben einzelne Mechaniken und Angriffe. Also der eine spuckt halt so Feuer mit so einem Leuchter und der andere hat eben so ein schnelles Schwert und kann das auch verlängern in der zweiten Phase, wo ja quasi alle nochmal auch unterschiedliche Angriffsmuster dazubekommen und eben mit den Schlangen beschwören können. Und dass sich der Kampf halt auch total verändert, je nachdem, welchen der drei Schatten man quasi als erstes besiegt. Und das hat riesigen Spaß gemacht. Und ich finde, der Kampf ist dadurch auch so ein Gesamtpaket, das super gut funktioniert für mich.
Wollt ihr das noch irgendwie ausbauen? Noch ein paar weitere? Es ist mir, also ich bin total, als Wirt höre ich euch total gerne zu und bin froh, dass ich da selber nicht bei sein musste. Aber das ist mir noch nicht spicy genug. Jetzt reden wir mal über die Hassbosse. Weil nach 10 Jahren hört ihr euch alle so ein bisschen abgebrüht an.
Ja, also gut, Hassbosse, ne? Also ich finde, FromSoft hat leider dann doch, so gerne ich sie habe und so gerne ich sie liebe, immer wieder mal ein Problem mit den Gimmick-Bossen. Ich finde es cool, dass sie es versuchen, immer mal wieder einen Boss zu machen, der ein bisschen anders ist, als einfach nur draufkloppen und so. Und da muss ich dann aber leider doch mal die Kritik jetzt raushauen, dass ich bei Bloodborne, glaube ich, die ganzen Gimmick-Bosse ganz, ganz schlecht finde tatsächlich. Also ich mag die leider alle gar nicht. Da haben wir einmal die Witches of Hamwick, die sind bisschen weird einfach. Dann auch hier Mikolasch war auch nicht, also die ganze Geschichte hinter Mikolasch super cool, die Idee, aber auch die Umsetzung war es dann irgendwie nicht. Und ich finde dann, wenn halt ein Boss anfängt, ein bisschen zu nerven, als dann irgendwie schwer zu sein oder cool zu sein, dann hört es leider bei mir auch auf. Deswegen, ja, da war ich dann ein bisschen raus bei den beiden.
Bei mir, also mir haben es auch zwei Bosse sehr angetan, bei denen ich sage, also die mache ich einfach nicht gerne. Bei dem einen ist es vielleicht ein bisschen kontrovers, und zwar ist das Rom. Da sagen einige, oh, das ist total cool und total geil. Ich sage, nee, das ist, nee. Also, es tut mir leid, also erstens eine Riesenspinne mitten auf den See zu stellen, das ist für jemanden mit Arachnophobie wie für mich total geil. Und dann denke ich mir so, okay, das ist jetzt schon eine große Spinne, das ist ja richtig scheiße, und dann fliegen da auf einmal, keine Ahnung, 15 Stück noch hin und her und bespringen dich von hinten und von vorne, und ich dachte, ach, wisst ihr was? Ich lasse das ganze Spiel einfach liegen, das ist mir alles zu doof. Wobei ich sagen muss, aber dafür die Arena macht es halt irgendwie wieder ein bisschen, wo ich denke so, oh, es sieht aber schon cool aus, so mitten auf so einem unendlichen See mit dem, oh, das ist schon total schön. Und tatsächlich sehr enttäuschend ist für mich der Boss des dritten Endings, und zwar die Mondpräsenz an sich. Mhm. Die, auch da wieder, das ist ein für mich zu großer Boss, etwas, das FromSoft nicht so gut kann. Und ich weiß nicht, ich hatte immer so das Gefühl, okay, die Hitbox scheint irgendwie mich nicht so zu mögen. Der holt manchmal aus und trifft mich aus Ecken, wo ich mir denke, warum? Da stand ich doch gar nicht. Und ja, das ist auch so der Kampf allgemein so als ich sag mal, Secret Ending, für den man auch spezielle Sachen machen muss, war der einfach ein bisschen enttäuscht und dachte so, ah, nee, tut mir leid, da hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet als so ein Fight, der dann am Ende mich nur frustriert hat, weil die Hitbox nicht immer so funktioniert hat, und ansonsten ist er eigentlich nur sehr zäh, weil er sehr lange dauert, weil das Vieh einen Riesenhaufen an HP hat, aber der Rest ist irgendwie nicht so toll.
Ja, stimmt, ja.
Möchte ich unbedingt mit ganz vielen Ausrufezeichen und lauten Worten unterschreiben. Ich finde die Mondpräsenz zumindest optisch wirklich unfassbar cool. Die passt für mich wieder perfekt in diesen ganzen Lovecraft-Albtraum mit ihren Tentakeln und auch diesem maskenartigen Gesicht. Spielerisch aber echt enttäuschend. Da hilft irgendwie auch nicht der Move, der dich auf ein HP reduziert und du erstmal eine riesige Lebensleiste wieder füllen kannst, wenn du gerade in der Reichweite stehst und angreifst. Aber ich fand am schlimmsten wirklich auch Rom und Mikolasch. Rom einfach nur, weil das Vieh ist super tanky. Die Spinnen kriegen auch nur von hinten Schaden und haben vorne ja diese Steinmasken. Und dann bist du halt irgendwie nicht in der Lage, deine Aufmerksamkeit gut aufzuteilen. Du musst auf der einen Seite die Spinnen erledigen, weil die dich sonst von hinten angreifen und dich auch komplett in den Boden rammen. Auf der anderen Seite kannst du die aber auch nicht einfach nur komplett attackieren und dann Rom ignorieren, weil dann hagelt dir so ein riesen Magieklumpen in den Rücken und dezimiert deine Lebensleiste. Und dann teleportiert sich das Vieh halt auch zweimal im Kampf einfach 500 Kilometer weiter weg, und ich musste erstmal hinlaufen, und das fand ich auch super nervig. Und kein schöner Kampf, auch wenn ich unterschreibe, dass so der Weg dahin ganz cool war auch. Also so durch dieses Anwesen und eben auch der Sprung da in den See wo man sich fast nicht traut und dann eben den Hinweis bekommt und sagt, okay, na gut, dann probiere ich es mal. Was soll schon passieren? Sterben kann ich, ja, habe ich im Spiel schon oft genug gemacht. Und Mikulaj aber nochmal mein ganz persönlicher Hasskampf. Also den finde ich wirklich mit Abstand ja. am schlimmsten. Ja. Ich finde sein Design irgendwie cool, so mit diesem Käfig als Kopfbedeckung und auch so wie er einen halt verspottet und so, eigentlich irgendwie eine ganz coole Idee. Ja. Aber dieses, ich muss ihn durch Gänge jagen, bis er endlich in diesem einen Raum landet. Und wenn ich dann falsch stehe und er seine Tentakel in mein Gesicht wirft, bin ich einfach tot. Genau. Und das ist so frustrierend, dieses, dass man einfach quasi, wenn du eine Sache irgendwie falsch machst oder einmal falsch stehst, gewone-hitted wirst oder zumindest fast gewone-hitted wirst, im New Game Plus dann spätestens aber auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube für mich, also immer wenn ich darüber nachdenke, oh ja, nochmal Bloodborne, dann bin ich so, okay, ja, bis Mikulaj spiele ich wohl und danach muss ich schon hart überlegen, ob ich weitermache, nachdem ich die Platin auch gemacht habe, war ich so, Mikulaj, ich möchte dich nie wiedersehen in meinem Leben.
Ich fand auch, wo ich so minimal enttäuscht bin, wenn man überlegt, dass es der letzte Boss des Spiels sein könnte, ist halt Megos Amme auch. Da muss ich auch sagen, dass ich den an sich designtechnisch unfassbar cool finde, auch mit diesem schreienden Kind dann währenddessen und so, das ist alles sehr, sehr geil. Aber irgendwie habe ich mir dann auch, keine Ahnung, im Endeffekt ist es dann doch nur dieses Scheren hin und her schlittern und dann macht sie ihre komische Face da, wo sie dann 100-mal da ist, wo du dann am besten einfach nur rennst und hoffst, dass du überlebst. Und dadurch, wie gesagt, dass es der letzte Boss sein kann, wenn du dieses schnelle Ende wählst, ist es halt dann doch eine kleine Enttäuschung so. Ja, aber also ist trotzdem mal besser als die anderen, würde ich sagen.
Ja. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber Disney hat uns ja alle belogen, ne? Weil alle Märchen, die wir kennen, die sind ja im Original alle weitaus schlimmer und weitaus sexistischer. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, From Software tut gut daran, keine Kindermärchen zu schreiben, weil das so der traumatisierendste Scheiß überhaupt wäre, wenn wir uns alleine Bloodborne angucken. Und ich will euch nicht sagen, wie viele Bilderstrecken ich darüber geschrieben habe und immer dachte, geht's eigentlich noch grausamer? Ja, natürlich. und das ist ja faszinierend, weil bei Bloodborne, das ist ja wirklich so das Sad End von Anfang bis Ende. Kein NPC erlebt irgendwas Gutes. Selbst Shakespeare hätte hier, glaube ich, nie wieder das Tageslicht gesehen. Und irgendwie geht alles schrecklich aus, weshalb ich eine Frage an euch habe. Welches von den drei Scheißenden bevorzugt ihr? Jetzt traut sich niemand. Cloud?
Ja, ich habe überlegt. Also ich würd sagen, ich nehme das Ende, in dem man gegen German kämpft, aber nicht weiterhin gegen die Mondpräsenz. Also ich sag mal, das zweite Ende würde ich es jetzt mal nennen.
Wir haben die Nummer 2 für Cloud.
Genau, da würde ich jetzt sagen, weil auf der einen Seite, wie gesagt, weil der Mondpräsenzkampf mir ein bisschen was kaputt gemacht hat. Und auf der anderen Seite fand ich auch, wie gesagt, Story-Lore-technisch den zweiten Teil irgendwie am befriedigendsten, um es mal so zu sagen. Ja, aber wie gesagt, im Prinzip, wie du schon sagst, alle drei Enden sind scheiße, in Anführungsstrichen. Sie bringen ja nichts Gutes mit sich. Also man ist ja irgendwie immer der Verlierer, um es mal so zu sagen.
Ja, also ich sehe es jetzt nicht ganz so schlimm wie du, Cloud, mit dem Ende mit der Mondpräsenz, weil ich bin dann doch derjenige, wo dann doch dieses Mondpräsenzende wählen würde, aber wahrscheinlich auch einfach nur mit meinem Completionist-Kopf, der halt immer alles machen muss, was geht und deswegen halt auch noch alle Bosse legen muss, so. Und da wird's ein bisschen jucken im Kopf, wenn ich weiß, ah Mann, jetzt hätte ich aber eigentlich noch einen Boss gehabt, so. Und ja, lore-technisch finde ich es halt auch unfassbar cool, dann einfach am Ende eine Nacktschnecke zu sein. Also, ja.
Genau. Ich meine, man könnte argumentieren, dass wenn man, du wirst ja quasi als Great One wiedergeboren, in dem Ende mit der Mondpräsenz, wenn man dann halt noch heranwächst zu einem und nicht so klein bleibt und eine riesige, große Gottheit wird mit entsprechender Macht, irgendwo bist du da ja schon ein Gewinner, wenn auch auf eine sehr abgefuckte, twisted Art und Weise. Wäre nicht unbedingt mein präferiertes Ende, aber ich finde es zumindest immer noch besser als das erste, wo man einfach ja irgendwie aufwacht und der Traum ist vorbei und einen Bosskampf hatte man auch nicht und das ist irgendwie alles ein bisschen ernüchternd. Ich wäre dann also auch beim zweiten, einfach weil es für mich so spielerisch das Rundeste ist. Ich finde, German ist ein super letzter Boss. Und eben auch dieses Jahr sich selbst quasi hinstellen zu können und zu sagen, ich habe meine eigene Entscheidung getroffen und mich eben nicht der Kontrolle von anderen überlassen, weil wenn man sich von German hinrichten lässt, ist es ja schon irgendwie so ein bisschen, okay, hier, ich gebe meine Individualität ab, ihr dürft machen mit mir, was ihr wollt, ich liefere mich meinem Schicksal aus. Und als Great One, naja, gut, okay, also ist ja die Frage, ob du, wenn du so eine kleine Nacktschnecke bleibst und dann irgendwie von der Puppe umsorgt wirst, dann kannst du auch nicht mehr viel machen, ne? Und das ist dann irgendwie auch ein bisschen enttäuschend, aber ja, so richtig happy ist man danach wohl nicht, sollte man irgendwie, weiß ich nicht, ein schönes Buch lesen oder so und mit einem Happy End.
Ich meine, wenn ihr das Kindern vorlest, könnt ihr euch auch ein viertes Ende ausdenken. Oder ihr nehmt eines der anderen drei Scheißenden und wünscht ihnen dann eine gute Nacht, ne?
Das ist auch gut.
Aber kommt drauf an, ob man das Kind mag oder nicht.
Ja, das ist ja eine faszinierende Frage, die da noch einen riesen Rattenschwanz hinzufügt. Eine meiner vielen unfreiwilligen Lerneinheiten bei Cloud, in der er mich Bloodborne gelehrt hat, erzählte er, wenn man das System nicht besiegen kann, man selbst eins wird, kann man das gewissermaßen als Sieg feststellen. Deswegen, dann würde ich das Ende auch wählen. was das Faszinierende ist, und ich meine, wir hören permanent From Software aus allen Gründen, es ist eines der schwersten Spiele, etc. Es gibt dann wieder die Diskussion um den Easy Mode. Es geht auch immer wieder um das Environmental Storytelling, da wird man auch immer wieder die Titel von From Software nennen, wo sich gigantische Lore-Welten anhand von Item-Beschreibungen ergeben. Ganze Krimis werden plötzlich da in dieser Leiste gelöst. Gibt es eine Sache in der Lore, die euch am meisten beeindruckt, verstört hat?
Ja, und das ist die ganze Lore, die sich um das DLC dreht, sage ich mal, ab einer gewissen Strecke. Und das ist, ich glaube, kurz vor oder nach Lady Miriam müsste das sein. Ich glaube, aber davor war das, wo man in dieses, ich sag, in eine Art Waisenhaus oder so eine Art Riesenpraxis kommt, in dem man sieht, was für Experimente mit den Menschen gemacht wurden, die dann auch immer nach Lady Maria schreien und immer, ne, wo man sieht, okay, da wurden ganz abstruse Monster draus gemacht. Und Lady Maria hat sich ja quasi hingesetzt in diesen Uhrenturm, um auch dafür zu sorgen, dass niemand die Geheimnisse dahinter entdeckt. Das war dann, glaube ich, diese Seestadt, die hinten dran war, wo dann quasi das Verbrechen aufgedeckt wurde, dass eine der Great Ones getötet wurde von denen und quasi alles ins Laufen gebracht wurde. Also ich würde sagen, dieser Moment, wo ich erfahren habe, was es eigentlich mit Lady Maria auf sich hat und was sich dahinter dann auf einmal entfaltet hat, die Experimente mit den Menschen, was die heilende Kirche eigentlich angestellt hat, da hat es auf einmal Klick gemacht. Ich dachte mir so, Heiliger, was ist denn hier los?
Ja, Mist, da hast du mir jetzt natürlich mein Ding weggenommen. Ich wollte nämlich auch das ganze Josefka-Ding ansprechen. Ich fand das nämlich so krass. Josefka ist so der erste NPC, mit dem du reden kannst. Die erste Stimme, die du hören kannst in Bloodborne. Die ich dann erstmal aus diesem, oh Gott, wo bin ich? Was ist hier los? Alles ist dunkel und gruselig. Und dann hörst du diese beruhigende Stimme der jungen Frau. Und wenn du sie dann irgendwann antriffst, ist es ja nicht mehr die richtige Josefka. Und dieses Ganze, dann keine Ahnung, man weiß ja so, in den Souls-Games soll man da niemandem vertrauen eigentlich. Aber natürlich dadurch, dass es eben diese erste Stimme war und du sie dann irgendwann triffst, dachte ich mir so, ach guck mal, die sagt, ich soll alle Überlebenden da hinschicken. Ja, dann mache ich das doch, Josefka, so, ne? Und dann, wie gesagt, dann war es ja diese falsche Person, die dann eben diese Experimente durchgeführt hat. Und das fand ich auch krass, da halt nochmal krass mein Vertrauen missbraucht, die das ganze Ding. Aber ja, das fand ich auch, also das hat, wie gesagt, viel mit mir gemacht auch auf jeden Fall. Ja.
Jonas? Ja, für mich war es ein bisschen ein Aspekt des Spiels, der spannenderweise gar nichts braucht, wo man irgendwie sich einlesen oder zuhören muss, wo auch gar nichts gesprochen wird. Und zwar ist es die Enthüllung der Amygdalas quasi ab einem gewissen Punkt im Spiel oder wenn man eben genug Weisheit hat, weil du läufst so nichts an durch diese eigentlich schon viel zu gruselige und blutrünstige Welt voller wütender Monster und an jeder Ecke liegen irgendwie Leichen rum oder Monster, die dich zu einer solchen machen wollen. Und du denkst, das ist alles schon echt schlimm und eigentlich hältst du es auch nicht mehr aus. Und dann bringst du den Kampf gegen Rom hinter dich und denkst, okay, wow, eine riesige Spinne. Und der Mond ist irgendwie gefühlt auch gerade in Flammen aufgegangen. Und irgendwie, ja, wie soll es noch schlimmer kommen? Und dann läufst du durch Gegenden, die du schon kennst oder kennen zu meinst. Und dann hängen da riesige Viecher an den Hauswänden mit langen Gliedmaßen und irgendwie Köpfen, die aussehen wie Gehirn mit Tentakeln dran, von denen Lovecraft wahrscheinlich viel zu viel geträumt hat damals. Ja. Und du erkennst so, okay, die Welt war noch viel schlimmer, als ich sie eigentlich mir hätte vorstellen können, weil die hängen überall und eine Stelle, an der man quasi unsichtbar in die Luft befördert wird und einfach nur stirbt, stellt sich dann später raus, okay, das war gar nicht einfach eine eine unsichtbare Macht, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war sie für einen selbst schon unsichtbar. Aber das ist auch einer dieser Amygdalas, der dich einfach in die Luft hebt und zerquetscht. Und ja, dieses, ich finde für mich ist Bloodborne dieses, das passt eigentlich gut zu dem, was ihr gerade erzählt habt. Bloodborne ist auf den ersten Blick schlimm und auf den zweiten Blick noch viel schlimmer.
Ja, stimmt. Wenn ich da diese Runde an Jägern in meinem digitalen virtuellen Wirtshaus versorge, während alle anderen rum immer weiter Abstand zu euch suchen. Da die interessante Frage, würde ich jetzt als Wirt in diesem Pen and Paper, was wir hier gerade langsam anscheinend spielen, würde ich mich jetzt als euer Schüler auf den Weg begeben, und ich weiß nicht, ob ihr alle Personen, denen ihr begegnet, wenn die Bloodborne nicht gespielt habt, ob ihr die missionieren müsst, aber was wären so typische Mentorensprüche von euch, wenn ich ins Spiel reingehen würde und wahrscheinlich vermutlich nach dem ersten Tod schon aufgeben möchte?
Okay, das ist etwas, was ich tatsächlich nicht direkt auf Bloodborne beziehe, sondern allgemein. Mhm. Das ist etwas, was ich allgemein um Souls-Games mache. Und zwar, das ist dieses, gib nicht auf.
Ja. Denn es kommt, das sagst du so Moment, leicht, aber ja, das ist so frustrierend. Ja.
Ich weiß, aber es kommt der Moment, wo es Klick macht. Und wenn der einmal drin ist, dann läuft's meistens auch. Klar, es wird trotzdem immer einen Boss geben, der klatscht dich halt auch 20 Mal wieder zurück. Aber dieses Gefühl, es dann doch zu schaffen, das ist etwas, was ja vorhin, glaube ich, Yannick schon mal erwähnt hat.
Genau.
Das ist super, dass FromSoft doch diese Erfolgserlebnisse dir gibt. Etwas, was dir so wenige, nicht so wenige, aber viel zu wenige Videospiele heutzutage dir geben. Hm. Und diese Spiele sagen noch, doch, du kannst es schaffen. Es gibt Möglichkeiten, dir die Bosse einfach herzumachen. Und dann kannst du es schaffen. Und beim 20. Mal funktioniert es nicht, aber beim 21. Mal hast du ihn endlich und dann macht es auch Klick.
Genau.
Okay, bevor Mentor Yannick zu Wort kommt, Bloodborne-Meister Yannick, ich fasse zusammen, Bloodborne bringt mir bei, dass ich gefälligst an mich selber glauben soll, auch wenn ich irgendwelchen also auch wenn ich selbst Leuten, bei denen ich zuerst aufgekommen bin, dass ich denen nicht trauen soll. Also Menschen darf ich allgemein nicht vertrauen, aber ich soll auf jeden Fall mir vertrauen. Okay, das nehme ich so mit. Und ich soll nicht mit der Kraft der Freundschaft, genau. Und Familie ist alles. Ja, okay, verstehe ich. Ja, okay. Und ich soll nicht aufgeben, was auch immer mir das bringen soll. Yannick.
Ja, nee, aber es ist tatsächlich genau so, so ist es nämlich auch, weil ich finde, was man richtig schnell merkt bei so einem Bosskampf eben, dass du dem, du schaffst 2 Hits beim ersten Mal und dann stirbst du, beim nächsten Mal schaffst du 3 Hits. So, und dann merkst du ja eigentlich schon den Fortschritt. So, ne, und das ist was es so schön macht eben mit diesem Durchhalten, dass die FromSoft-Spiele, die sind nie unfair, so in keinster Weise unfair, ne. Die sind natürlich ein bisschen knackig und ein bisschen schwer, aber das ist alles absolut machbar. Und was man halt in Multiplayer-Spielen mal richtig gerne macht, ist, ja toll, das war jetzt nicht meine Schuld, das war hier, der war das und der hat geleckt und der hat geglitscht und was auch immer. Aber bei Bloodborne oder bei den Souls-Games im Allgemeinen, da bist du schuld. Da weißt du, ach, Mensch, hätte ich, nee, aber wirklich, da merkst du so, ach, hätte ich halt jetzt den Trank genommen oder hätte ich den jetzt nicht genommen? Ach, man, hätte ich da ausweichen müssen? Ich weiß es doch eigentlich besser. Und ich finde, das merkt man relativ schnell bei so einem Spiel. Also, da ist nicht das Spiel schuld, sondern wirklich du selbst. Und deswegen, so bleib dran. Und wenn du das dann eben geschafft hast, dann das ist wirklich so mit einer der schönsten Gaming-Erfahrungen, die du halt dann eben machen kannst, wenn du so einen unfassbar schweren Boss stundenlang versuchst und den dann schaffst. Deswegen, ja, wirklich dieses Durchhalten und Dranbleiben, das ist so ein Ding, was man dann dadurch auch lernt, was ja dann auch wirklich aufs Leben man projizieren kann. So, ne, keine Ahnung, wenn du irgendwas Schwieriges im Leben nicht schaffst beim ersten Mal, dann gib nicht auf, mach weiter und irgendwann klappt das halt, ne.
Das so Faszinierende bei dir ist, du hast so eine Qui-Gon-Jinn-Stimme, ne? Du so die Ruhe in Natur, und dann sagst du mir einfach direkt ins Gesicht, ach ja, und wenn du scheiterst, bist nur du das schuld.
Ja?
Autsch, das hat wehgetan, aber danke, mein Meister. Jonas, kannst du das noch toppen?
Naja, so hart wie es klingt, so wahr ist es halt auch, aber ich finde, das ist auch etwas sehr Tröstendes eigentlich, weil du eben genau weißt, es liegt in meiner Hand, besser zu werden. Es sind eben überwindbare Hindernisse. Und das einzige Hindernis, das wirklich zwischen mir und meinem Ziel steht, bin ich selbst. Ich habe noch 2 Tipps. Eins für Bloodborne im Speziellen, eins im Allgemeinen, die
und
sich auf
fürs Leben. 3. Ein für
Bloodborne, genau, das
lässt allgemein sich, und bitte eins fürs Leben.
Ja. Das lässt sich leider nicht auf das Leben übertragen, so wie der schöne Spruch mit nicht aufgeben und immer an sich selbst glauben. Aber mein einer Tipp ist auf jeden Fall, ignoriere die Dungeons nicht. Es gibt zufällig generierte Dungeons, die man über den Traum des Jägers betreten kann und die erstmal nicht unbedingt für jeden so krass attraktiv wirken, weil sie eben nicht handgestaltet sind und eben auch teilweise recycelten Content aus dem Hauptgame enthalten. Aber sie helfen, um A, mit dem Spiel vertraut zu werden, einfach nur weil Repetition ist, ist stumpf, aber Trumpf. Du wirst immer besser, du bekommst ein besseres Gefühl dafür, wie du deine Waffe nutzen kannst, was Reichweite angeht, wie oft du angreifen kannst, bevor du ausweichen musst, etc. Sie sind auch eine gute Möglichkeit, um aufzuleveln, ganz schlicht und einfach. Und sie sind auch relativ gut dafür darauf ausgelegt, während des Spiels immer wieder betreten zu werden und nicht, dass man, weiß ich nicht, 80% der Hauptstory macht und dann einmal alle Dungeons, weil dann bist du für die, weiß ich nicht, ersten drei Viertel der Dungeons völlig überlevelt und marschierst dadurch. Und das ist bei der Hauptstory aber vielleicht deutlich mehr Probleme, als du haben müsstest. Und ja, Spaß machen sie auch, wenn man das Kampfsystem mag. Und mein zweiter Tipp, und den kannst du eigentlich für jedes Videospiel nehmen, das ein bisschen schwieriger ist, beziehungsweise vor allem für From-Software-Spiele.
Ausmachen.
Sterben gehört dazu. Nein, halt, falsch, das ist falsch zugehört. Junger Padawan, musst du noch sehr viel lernen. Sterben gehört zum Spiel dazu.
Ja.
Weil viele Videospiele sagen dir eigentlich, Sterben ist Versagen. Und das ist, wenn du stirbst, dann bist du schlecht. Und das stimmt nicht. Wenn du stirbst, dann hast du die Möglichkeit, beim nächsten Mal weiterzukommen und mehr zu lernen. Ja. Und Sterben ist auch gar nicht so schlimm in den Spielen, wie man oft denkt. Gerade in Bloodborne habe ich zumindest in Erinnerung, dass die meisten Wege von den Lanternen zu den Bossen gar nicht so schlimm sind. Luft nach oben ist immer klar, vor dem Nebel ist immer der beste Checkpoint. Und ja, die Bestrafung, dass man seine Runen verliert, beziehungsweise seine Blutechos in Bloodborne, klingt erstmal nervig. Aber letzten Endes bekommt man genug Blutechos im Spiel und ist dann irgendwann auch adäquat gelevelt, ohne dass man, selbst wenn man zwischendurch 50 Mal gestorben ist und seine Blutechos nicht wiederholen konnte. Es ist alles halb so schlimm und das ist auch wirklich in dem Spiel okay zu sterben.
Es klang wirklich malerisch, genauso wie man ja im echten Leben sagt, der Tod gehört zum Leben dazu, so sagt ihr im Gaming, das Sterben gehört zum Leben dazu. Und ich denke, es gibt ja keine, ich finde es immer interessant, wenn man sich zum Beispiel Kill, Die, Repeat anguckt, das ist so diese die japanische Light Novel auf der Edge of Tomorrow basiert und es geht halt um diesen Krieger, der halt in der Zeitschleife in der Schlacht feststeckt. Und ich finde ja, bei einer Zeitschleife hat ja der Tod wiederum, das hat ja nicht dieses Endgültige, ne? Das ist halt, das zählt halt Versuchen. Ich finde, mit einer Zeitschleife kannst du Gaming halt am besten eben begreifbar machen oder vor allem Dark Souls, wobei es da halt ist, du lebst ja nicht nur in dem einen Run, du lebst von Run zu Run. Das ist, du musst mehr in dieser metatechnischen Ebene denken. Danke, meine werten weisen Meister, während Yannick sagt, dass ich meistens selber schuld bin. Aber ja gut, ne? Ich kann es nicht auf meine Teammitglieder schicken, das kann ich dann wenigstens bei League of Legends machen. Genau. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde gerne noch mal mehr eure speziellen Perspektiven rausarbeiten, weil ich drei Fragen vorbereitet habt an die jeweiligen Persona im Speziellen. Direkt erstmal an Yannick. Du jetzt als Trophy Hunter als wir das letzte Mal gesprochen haben, hattest du 200 Stück, jetzt hast du wahrscheinlich 400 oder 250, ich weiß es nicht. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, was ist das Bemerkenswerte an der Platin-Trophäe von Bloodborne? Wenn ich mich sogar recht erinnere, ist es sogar deine erste gewesen, oder?
Ja, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge gesagt und ich habe einfach wirklich Quatsch erzählt, das tut mir richtig leid. Es war Until Dawn.
Auch düsteres Spiel.
Ja, okay. Genau. Aber Bloodborne war die zweite und es war im Endeffekt das erste Spiel, das ich auf der PlayStation gespielt hatte. Deswegen, ich habe dann nochmal nachgeguckt und dann dachte ich mir, oh weia, das war ein bisschen gelogen. Aber ja, es war meine erste Souls-Platin. Es war, wie gesagt, mein erstes Spiel auf der PlayStation 4. Und jetzt musst du mir leider noch mal die Frage sagen, das tut mir leid.
Was ist das Bemerkenswerte, also bevor du so rumgerudert hast, aber das war lustig, dir dabei zuzusehen. Was ist das Bemerkenswerte an der Platin-Trophäe von Bloodborne?
Ja, also allgemein, die Bloodborne-Platin ist super ähnlich zu allen FromSoft Games. Die sind alle sehr, sehr ähnlich. Und was die Platin hier besonders gut macht, ist einfach wirklich, dass du jeden Aspekt des Spiels siehst. Du hast jeden Boss gesehen, du hast all die Dungeons komplett durchgerannt. Du hast jede Nebenquest mitgemacht und so. Und das ist halt super, super geil, dass die Platin das so macht. Wie allerdings auch jede Platin-Trophäe von den Souls-Games hat es ein was Kleines Nerviges. Und das sind vielleicht für den einen oder anderen die Dungeons. So, die gehen relativ lange, die sind relativ knackig. Da könnte man sich drüber streiten, ob die super cool sind. Ich meine, keine Ahnung, die kamen nie wieder auch. Das gab es nie wieder in einem anderen Souls-Game. Wer weiß, ob das noch mal kommt. Aber allgemein sind die Souls-Platins super, super cool, finde ich, zu machen. Das ist eine Platin, da kann man sagen, hey, ich hab die, da kann man stolz drauf sein. Die machen, wie gesagt, einfach wirklich Spaß, weil du alles erleben musst, was das Spiel hat. Na, jeden Boss sehen und so. Ich habe Kumpels, die haben gesagt, die haben Bloodborne gespielt, sehen sich dann mein Video an und haben gesagt, hey, den Boss habe ich ja noch nie gesehen. Ich meine, ja, cool, dann hast du, also das ist ja so schade dann. So, deswegen sind manchmal ist für Trophäen gehen gar nicht so kacke tatsächlich. Deswegen kann ich das immer nur empfehlen, sowas. Ja, und das bei Bloodborne, wie gesagt, sehr gut.
Wie viele Runs benötigt man? Hast du das noch aus dem Kopf?
Ja, also es gibt ja diese drei Enden, die man alles sehen muss tatsächlich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, mach drei Runs für diese drei Enden. Natürlich kann man hier mit so einem Spielstand-Backup, wenn man quasi das alle drei Enden vorbereitet, das nur in einem Run machen. Aber ja, also genau, eigentlich ist offiziell
das,
drei.
Ist das legitim unter Trophy Huntern oder würdest du sagen, nee, geht gar nicht?
Also da streiten sich auch die Gemüter natürlich. Ne? Ich zum Beispiel bin kein Fan von so Glitches. Das finde ich nicht cool. Also quasi, ne, wenn man wirklich Glitches benutzt, um irgendwelche Trophäen zu kriegen. Der Hollow Knight ist ein gutes Beispiel, weil es da so einen Unverwundbarkeitsglitch gibt, wo man das letzte Pantheon damit machen kann. Das finde ich dann gar nicht cool. Aber um ehrlich zu sein, diese drei Enden, das, da gebe ich zu, das mache ich auch dann oft. Ich meine, ich habe die mehr als dreimal durchgespielt, die ganzen Spiele. Aber im Endeffekt spart es halt einfach nur Zeit, weil du machst ja trotzdem all das, was du machen musst für die drei Enden. Ne? Also du holst ja trotzdem diese drei Nabelschnüre da und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, da wie gesagt, da streiten sich die Trophy-Hunter untereinander. Ich finde es okay.
Ich fände es so lustig, mal bei eurer inneren Versammlung dabei zu sitzen.
Nee, das willst du nicht.
Okay. Ich meine es scherzhaft. Vielleicht bin ich auch einfach wieder der Wirt und jetzt zerlückt mein Wirtshaus ja. Oder so. Aber Trophy-Hunter sind super lustige Leute. Frage an Jonas. Du jetzt natürlich aus einer journalistischen Perspektive. Wie ist es so, seit wann du Journalist bist, aber es ist jetzt seit 10 Jahren, ist Bloodborne draußen. Hast du das Gefühl, dass das begleitet einen immer noch so, vielleicht in News, weil es wieder jemand auf einer Tanzmatte durchgespielt hat oder dass irgendwann mal wieder eine Kolumne gefälligst darüber geschrieben werden muss? Wie bewertest du das so, Bloodborne im großen Kanon, im Pantheon der Gaming-Berichterstattung?
Ich würde eine Frage einmal noch ganz kurz nach hinten schieben, Michael, weil ich gerne an Yannick noch anschließen würde. Und ja, zwar habe ich auch die Platin in Bloodborne. Mhm. Es war auch nicht meine erste, aber meine dritte Platin überhaupt. Mhm. Nur zwei Spiele davor haben es geschafft. Und ich finde die Platin sehr viel angenehmer als in den meisten Souls-Spielen, ja. Zumindest in der klassischen Dark Souls-Trilogie, weil kein endloser Grind nötig ist. Ja. Ich finde, in jedem Dark Souls 3 ist das einzige von der Trilogie, wo ich die Platin gemacht habe. Mhm. Und das war sehr viel Blut, Schweiß und Hass auf mich selbst offenbar, weil das Farmen von diesen einzelnen Items, also das stundenlange Töten von den Silberrittern auf der Anna-Londo-Treppe, möchte ich bitte nie wieder erleben und kann ich auch niemandem empfehlen. Und dagegen ist Bloodborne eben einfach größtenteils nur den Content des Spiels spielen. Da sind die Dungeons dabei und ja, da gibt's, also ich habe sie eben empfohlen, aber ich muss auch zugeben, es gibt einen Dungeon im späteren Spielverlauf, der ist nicht so nice. Der ist auch, glaube ich, mit das Nervigste an der Platin, bis auf, dass man das Spiel theoretisch dreimal spielen muss.
Ja.
Weil in dem Dungeon hast du nur halbes Leben und das ist bei vielen Bossen sehr schnell problematisch. Also ich finde, entsprechend deshalb gibt es dort auch mit die schwersten Bosse, obwohl die Bosse an sich gar nicht so hart sind. Aber wenn du eben nur einen Hit vom Tod entfernt bist, dann wird eben auch schnell der schwächste Boss auf einmal ziemlich schwierig.
Ja.
Also ich hatte da am meisten Probleme auf jeden Fall mit dem, mit der, ich glaube, Wächterbestie hieß sie, mit dem Feuerhund, weil die unglaublich schnell war und einige Hitboxen ein bisschen fragwürdig. Und mit dem Amygdala, der in einem viel zu kleinen Raum einfach auch ja viel zu viel Platz einnimmt. Außer, dass es da eben so einen kleinen Trick gibt, wo man stehen muss, damit man von seinem Sprungangriff nicht getroffen wird. Aber ja, ich finde ansonsten Bloodborne, die Platin kann ich auf jeden Fall eher empfehlen als ja, von den restlichen Souls-Games.
Ja.
Und auch ich hatte damals ein unglaublich erfolgreiches Gefühl, als ich es endlich geschafft hat.
Genau. Bevor Jonas auf die Berichterstattung eingeht und erzählt, wie viele 15 Kolumnen er darüber geschrieben hat, Cloud, hier nochmal die Platin-Frage an dich. Möchtest du dem noch was hinzufügen? Und würdest du sagen, dass das Pling bei der Platin-Trophäe Bloodborne schon plingiger ist als andere Plings von Platin-Trophäen?
Tatsächlich, ja. Das Pling hat schon ein bisschen mehr in mir ausgelöst als in den meisten Games. Aber ich muss sagen, ich fand allgemein, ja, bei Dark Souls würde ich zustimmen, da sind die Platin-Trophäen echt ein bisschen wirklich? Also bei Dark Souls 2 wirklich, da hab ich an mir selbst gezweifelt. Das war dann so der Moment, wo ich dachte, okay, ist Videospiel eigen, also ist Gaming so dein Hobby?
Aber wie Yannick sagt, du bist selber schuld.
Ja, das stimmt. Also man muss dafür, ich finde für Dark Souls 1 und 2 muss man schon ein bisschen masochistisch veranlagt sein, um das auf Platin durchspielen zu wollen. Aber ich fand gerade Bloodborne hat das so ab Bloodborne aufwärts, abgesehen von Dark Souls 3, da haben sie es komischerweise wieder anders gemacht, aber gerade Sekiro und Elden Ring noch zusammengezogen, sind das drei FromSoft-Spiele, bei denen ich die Platin wirklich angenehm fand.
Ja.
Weil man, wie gesagt, wie schon gesagt wurde, alles innerhalb des Contents passiert, Grinding existiert in Anführungsstrichen etwas schon, aber das hält sich absolut in Grenzen. Mhm. Also das ist etwas, was ich während meines Playthroughs nebenbei machen kann. Nichts, wo ich jetzt sage, okay, Assassin's Creed-mäßig, haha, du musst jetzt 100 Fahnen in Venedig fangen und irgendwo suchen oder was weiß ich. Und Bloodborne sagt, aha, du musst übrigens 100 Würmer sammeln oder was weiß ich.
Nur drei.
Genau. Und ich, deswegen finde ich die schon sehr angenehm. Die war sehr angenehm zu machen und deswegen ist die, ja, war ein gutes Gefühl. Das war nicht so, wo ich sagte so, boah, Alter, habe ich mich jetzt aber durchquälen müssen. Nee, es hat Spaß gemacht, die zu machen.
Also kann ich nur noch mal bestätigen, auf jeden Fall, dass Bloodborne einer der entspanntesten Platins von FromSoft ist. Und spannenderweise auch das einzige FromSoft-Game, wo das DLC-Trophäen hat. Ich meine, bei der Scholar of the First Sin Edition gibt's die Trophäe, alle Ringe zu sammeln. Und da das ja die Scholar Edition mit allen DLCs ist, musst du theoretisch auch rein, musst die aber nicht beenden, bla bla bla. Deswegen ist es tatsächlich dadurch, dass es eben diese Sony-Lizenz hat, wahrscheinlich, weil Demon's Souls hat kein DLC, wahrscheinlich dann ja eben das Einzige, das wo die DLC-Bosse und alles dann doch eine Rolle spielen, auch für die Trophäen, genau.
Ja. Jetzt bin ich kein selbsternannter Trophäenhunter mit meinen popligen 50 Platin-Trophäen, aber ich muss schon auch sagen, dass ich das beim DLC ganz cool fand, weil das natürlich ist das Befriedigungsgefühl am Besiegen der Bosse, das Besiegen der Bosse an sich, aber es kann auch nicht schaden, wenn da oben in der rechten Ecke ein kleines Pling kommt und du einen digitalen Bronzen-Pokal bekommst, der dir absolut sonst gar nichts bringt. Hat mir ein bisschen gefehlt bei Shadow of the Erdtree.
Voll.
From Software, ihr schuldet mir ein Pling.
Ja,
ein Pling,
mehrere.
Ein Platin-Pling. Ein Platin-Pling, sehr, 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 sehr schön. Jetzt zu dir, Jonas, Berichterstattung, weil ne, wir beide sind ja quasi auf der anderen Seite, also Gaming von vielen Seiten aus, ne, aber wir müssen über den Kram ja berichten. Was hat Bloodborne für einen Stellenwert im Pantheon und wünschst du dir manchmal, dass man 4 News jeden Tag darüber schreiben dürfte oder Kolumnen?
Ich hole ein bisschen aus. Ich habe noch nicht im Journalismus gearbeitet, als Bloodborne rausgekommen ist. Da habe ich quasi noch so am Anfang meines Studiums gesteckt und ja, darf stolz verkünden, ihr wisst es alle wahrscheinlich genauso gut wie ich, dass Bloodborne immer noch relevant ist und immer noch irgendwie, weiß ich nicht, alle paar Wochen kommen noch News, die man dazu schreiben kann.
Wenn das State of Play angekündigt wird, dann geht's immer wieder um Bloodborne, ja genau.
Ja, und vor allem, wenn das State of Play angekündigt wird und davor kommt ein Video von Sony, wo da drin steht, ja, Patience is Virtue und bla 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 und ein Bild von Bloodborne und die Leute denken, ihr wollt uns doch verarschen nach 10 Jahren, dass ihr uns immer noch damit teast und aufzieht und es kommt einfach nichts. Ich finde, Bloodborne ist für mich irgendwie das spannendste FromSoftware-Spiel, was die Berichterstattung angeht, weil es das Einzige ist, das immer noch so relevant ist nach so einer langen Zeit, wenn es nicht gerade darum geht, dass man anführt, Dark Souls und Demon's Souls haben das Souls-like-Genre begründet. Weil Bloodborne, die Leute sind immer noch heiß auf einen PC-Port. Nicht nur Cloud, sondern tatsächlich noch ganz viele andere Leute, die bestimmt alle gerne eine Cloud-Action-Puppe zu Hause hätten, um das immer zu drücken, wenn eine State of Play kommt.
Ja, die fülle ich als Merch auch bald ein. Genau, gut.
Also ich finde es total spannend, dass diese, ja, viele Leute sind eben nie bereit gewesen, entweder sich eine PS4 zu holen, um nur Bloodborne darauf zu spielen, weil es eben immer noch die einzige Plattform ist, oder eine PS5 und dann per Abwärtskompatibilität. Aber ich glaube, bei vielen steht auch der Wunsch dahinter, Bloodborne in ja seiner besten Form zu spielen, dass es nie erreichen konnte, weil es eben in lausigen 30 FPS läuft. Damals zum Release noch Ladebildschirme des Todes, die sind ein bisschen besser geworden durch Patches, aber es hat immer noch relativ lange Ladebildschirme. Ich bin gar nicht so versessen darauf, dass es grafisch aufgebessert wird. Das ist sicherlich auf jeden Fall machbar. Das Spiel könnte rein grafisch besser aussehen. Ich finde, der Artstyle kaschiert eine Menge. 60 FPS würde ich aber auf jeden Fall mit Kusshand nehmen. Und weil das immer noch nicht passiert ist und weil wir immer noch nicht wissen, warum das eigentlich nicht passiert, ich glaube, das Mysterium ist schon auch irgendwas, was dabei eine große Rolle spielt, warum die Leute immer wieder sich darauf stürzen, wenn dann doch mal wieder ein neues State of Play kommt oder hey, Miyazaki hat mal in einem Nebensatz das Wort Bloodborne erwähnt, ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass jetzt doch endlich der PC-Port kommt? Ich glaube, das begleitet sowohl mich als auch eben viele Fans des Spiels oder die es noch werden wollen. Davon abgesehen, ich finde Bloodborne macht einfach Spaß, über Bloodborne zu reden und zu schreiben, eben weil es so einzigartig ist. Wir haben ja am Anfang schon ein bisschen darüber gesprochen, warum das Spiel so besonders ist und eben auch aus der Geschichte von From Software selbst noch so hervorsticht. Deswegen, ich hoffe immer noch irgendwann eigentlich auch auf einen absoluten Wunschtraum namens Bloodborne 2. Ich glaube, den wird es noch weniger geben als ein PC-Port, aber ich möchte einfach mehr von dieser Welt so, und ich möchte eben auch neue Sachen von dieser Welt. Und ja, dann gibt es immer noch so Fanprojekte, die ich auch super spannend finde. Da geht Sony auch ein bisschen gegen vor natürlich. Vielleicht sind die also auch einfach böse auf Bloodborne und deswegen kommt kein PC-Port. Auf jeden Fall, ja, Shoutouts an das PSX D-Make, das man auf dem PC spielen kann, von Entwicklerin Lilith Walker. Super atmosphärisch und sie hat echt gut gezeigt, wie Bloodborne ja viel, viel früher hätte aussehen können. Und auch eben an den Cardracer Nightmare Card, wie es mittlerweile Copyright in Ordnung mäßig heißt, um es mal so salopp zu sagen. Also so die Leute lieben Bloodborne immer noch nach all den Jahren und entsprechend kommt auch immer noch Fan-Content nach all den Jahren. Nightmare Card ist, glaube ich, erst letztes Jahr offiziell erschienen, auch weil es halt eben nur so ein Projekt ist von quasi einer Person. Also ich glaube, sie hatte nicht viel Hilfe. Und das ist für mich wahnsinnig faszinierend. Ich glaube, das schwappt immer ein bisschen auch auf mich rüber, dass ich irgendwie sehe, oh, hey, da hat wieder irgendwer was gemacht. Ich als Bloodborne-Fan möchte dann da auch rüber berichten und dem eine Bühne bieten, um es mal so zu sagen.
Um den Druck auf Sony zu erhöhen. Weshalb ich gerade die letzte finale Theorie für mich entwickelt habe, kann es sein, dass Sony gar keinen Spaß dabei hatte, Bloodborne zu spielen und es deswegen ewig in dieses Nirvana verbannt worden ist. Vielleicht hat sich auch die Platin-Trophäe einfach nicht so befriedigend angefühlt. Oder Sony war in einem dieser Dungeons und hat dann eben mit halber Energie verloren. Es könnte, dieser Krimi wird heiß. Ich habe da, glaube ich, eine Spur. Womit ich zu Cloud übergehe und das ist ist ja eigentlich die häufigste Frage bei uns auf dem Discord von Enliven. Und wie gesagt, ist die Actionfigur, auf die ich jetzt quasi drücke. Wo PC-Port, Sony? Lass uns dran teilhaben, bitte.
Ja gut, wie das gerade schon ein bisschen angeteased wurde, wir wissen es natürlich nicht offiziell. Das wird immer so ein kleines bisschen hin und her geschoben. Also ich glaube, Shui Yoshida hat letztens in einem Interview gesagt, das wird bestimmt total toll sein und er kann das auch verstehen. Das ist der meistgefragteste unter seinen Tweets, sobald mal irgendwas kommt. Aber anscheinend, was er gesagt hat, dass Miyazaki offensichtlich nicht so viel Zeit hat und das Team darum, weil sie sich gerade um so viel andere Sachen kümmern. Miyazaki selbst hat aber gesagt, er würde es gerne machen, aber er kann jetzt nicht so viel drüber reden, weil sonst werden andere Leute sauer deswegen. Also wir wissen es nicht konkret. Miyazaki scheint es ein bisschen auf die Lizenzhaber zu schieben. Die Lizenzhaber wären in dem Fall natürlich Sony. Sony sagt aber, also jetzt Yoshida in dem Fall sagt, ja, also ich glaube, ich habe da jetzt eigentlich nie ein Problem gesehen. Anscheinend sind die einfach nur zu viel beschäftigt. Ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz verstehen. Vielleicht hat es auch irgendwas mit der Studioschließung von Japan Studio zu tun. Ja, das ist alles halt so viel Glaskugel gehabt.
Spekulatius-Creme, genau, ja.
Ja, das ist aber sehr traurig, weil es halt vor allem, also ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, das ist Free Money für Sony. weil die müssen nichts machen. Die Leute wollen kein Demon's Souls Remake Richtung Bloodborne, das wollen die gar nicht. Das muss gar nicht passieren. Du kannst Bloodborne, so wie es ist, mit einem 60-FPS-Patch dazu angemerkt, einfach auf den PC klatschen. Du schreibst 50 Euro obendrauf und das wird sich millionenfach verkaufen. Mhm. Ohne Wenn und Aber. Und auf der PlayStation machst du einen PlayStation 5-Patch, der 10 Euro kostet, damit du, keine Ahnung, in 60 FPS spielen kannst und 4K-Upscaling. Und das wird ein Kracher. Ohne Wenn und Aber.
Ja.
Und das ist was, wo ich nicht verstehe, warum Sony sich da anscheinend so verdrückt und sagt, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht eine riesen Lizenzkrake ist, die wir alle unterschätzen und keine Ahnung, aber ich denke mir halt wirklich so, ja, natürlich können wir jetzt drüber sprechen, dass keine Ahnung, das 20. Last of Us Remastered wahrscheinlich mal kommt. Darauf haben wirklich alle gewartet. Auf Horizon Zero Dawn Remastered haben wahrscheinlich alle gewartet. Auf fucking Days Gone Remastered haben alle gewartet. Ich sag also, wo ich mir denke, ihr seid doch bekloppt. Die Leute, also erstens bei Days Gone schreien alle nach dem zweiten Teil und nicht nach einem Remastered. Mhm. Aber das Bloodborne liegt da rum. Ihr habt's doch da liegen und es muss nicht viel. Niemand will neuen Content, niemand will irgendwas. jeder will einfach nur in 60 FPS spielen und das war's.
Ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe, aber ich habe irgendwo mal aufgeschnappt und das ist vielleicht, das ist der einzige Grund, warum, weil ich bin voll bei dir. Ihr habt's doch, warum macht ihr es nicht einfach? Und irgendwer meinte mal, ja, vielleicht haben sie es ja nicht. Vielleicht haben sie es nicht mehr. Vielleicht ist der Code für das Spiel einfach verloren gegangen. Und jetzt müssten sie es halt neu machen. Und das, also, das würde sich immer noch lohnen, seien wir ganz ehrlich. Aber das ist die einzige Erklärung, die mir abseits von Lizenzen einfällt, weil selbst lizenztechnisch, naja, dann zahl halt eine Einmalsumme an entweder From Software oder an Sony. Und das kriegst du ja zehnfach wieder raus. Also, das kann doch nicht der Grund sein. Yoshida meinte ja, glaube ich, auch noch, wenn ich mich recht erinnere, dass Miyazaki, auf der einen Seite ist er zu beschäftigt, aber auf der anderen Seite will er es halt trotzdem selber machen, weil das so ein bisschen sein Baby ist. Und ja, okay, aber du musst da ja nichts machen. Also so, das ist ja nicht, dass Miyazaki sich da jetzt 3 Monate hinsetzen müsste, um den Bloodborne-Port zu betreuen. Also so aufwendig sind PC-Ports dann ja eben doch nicht. Und ja, das Bluepoint-Remake, das wir von Demon's Souls bekommen haben für Bloodborne, wurde ja auch schon so oft spekuliert, ist ja offensichtlich leider auch nicht in Arbeit. Da war ja letztens irgendwie noch die Sache, dass ein Projekt, das an dem Bluepoint gerade arbeitet, erstmal eingestellt wurde. Auch wenn sie jetzt nicht direkt wieder aus Sony rausfliegen, aber ja, die scheinen woanders mit beschäftigt zu sein.
Ja, das ist das, was ich meinte, mit dem, wo ich jetzt eventuell finde, dass es vielleicht was mit Japan Studio zu tun haben. Eventuell. Vielleicht lag da der Code in einer, keine Ahnung, oh, den haben wir auf dem USB-Stick auf dem Japan Studio Bürotisch vergessen und der wurde jetzt abgeräumt. Keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären.
Ja, also ich war immer eher auf der Schiene, ich will es natürlich auch unbedingt, aber ich war immer auf der Schiene, als ich dann gehört habe, wie Horizon Zero Dawn kommt, was, da dachte ich mir immer so, klar, braucht keiner, aber natürlich machen sie das, weil sie nur nach den Zahlen gehen. So. Und Horizon wurde halt mehrmals verkauft als in Bloodborne. Ja. Aber jetzt mit Days Gone, ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, ich möchte jetzt hier kein Zitat oder so raushauen, aber auf jeden Fall wurde Bloodborne öfter verkauft als Days Gone, um ein paar hunderttausend Einheiten nur, und deswegen macht es für mich jetzt auch gar keinen Sinn. Und dementsprechend glaube ich aber doch, dass Sony damit was vorhat mit Bloodborne. Ich weiß nicht mehr, keiner weiß was. Ich warte auch nicht mehr drauf. Also ich glaube, die letzte Theorie, die ich mir damals angehört habe, da gab es mal was, wo durch diese Kelch-Server mal kurz offline genommen wurden über Nacht. Und da wurde dann wild spekuliert, ja, dann arbeiten sie jetzt gerade dran. Oh, jetzt ist bald State of Play. Oh, das war das letzte Mal, wo ich drauf gewartet habe. Dann habe ich gesagt, ich höre auf damit. Und seitdem lebe ich auch gesünder. Und ich glaube, dass da was auf jeden Fall am Brodeln ist, wenn ich meine wilde Theorie jetzt hier raushauen darf, und irgendwas mit PlayStation 6 Launch-Titel halt, würde für mich irgendwie Sinn machen. Ich glaube, da ist am meisten rauszuholen vom Geld her, und ich glaube, Sony mag Geld. Ganz wilde Behauptung von mir, aber ja. Und ich glaube, das wäre, ja. Und ich glaube, das wäre der schlauste Move. Also, was heißt schlau, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ist so, Sony schlau quasi, ja.
Ich habe jetzt 10 Jahre gewartet. Ich kann auch 4 Jahre weiter in den Schmerz leben. Das passt schon. Ja. Das ist kein Problem. Ich meine, das ist aber das typische Meme-Game. So, wir warten auch alle auf Hollow Knight Silksong. Ja. Wir warten auch alle auf Half-Life 3.
Ja. Also, es werden jetzt Wetten angenommen. Erscheint Hollow Knight Silksong vor Bloodborne PC-Port.
Ja. Wissen wir wenigstens, dass es gemacht wird.
Ja, mittlerweile weiß man das ja, gut. Gefühlt nicht mehr. Also schwierig.
Ja, ich wiederum hatte immer diese Wette, ne, Last of Us Part 2 Remake wird noch von Last of Us 3 kommen, da jetzt aber Neil Druckmann gesagt hat, Last of Us 3 werden sie einfach nicht mehr machen, gut, habe ich sowieso gewonnen, jetzt wird nur noch Last of Us Part 2 Remake eben kommen. Ich bin trotzdem auf dieses Hi-Fi-Game von denen gespannt, aber ich ehrlich gesagt, ich finde es okay bei Naughty Dog, ne, dass die halt einfach gute Spiele nochmal remaken, remastern und gleichzeitig, dass sie halt sagen, wir haben eigentlich alles erzählt, ne, was wollt ihr noch? Ja, dann Last of Us Multiplayer, aber na, nee. Ich bin froh für diesen No-Return-Modus, der hat's mir auf jeden Fall gegeben, ne, aber ich drück euch echt die Daumen, dass Bloodborne als PS6-Release-Titel, das würde diese Wartezeit wieder wettmachen, oder? Also, wie gesagt, Cloud würde noch mal 4 Jahre warten.
Ich glaube auch, dass wir halt nichts anderes von Bloodborne sehen, obwohl das Ding so immens populär ist, könnte ja damit zusammenhängen. Also, wenn es Lizenzgründe sind, würde das zumindest auch erklären, gut, okay, jetzt ist From Software natürlich auch weitergezogen und Elden Ring ist noch mal so viel erfolgreicher als Bloodborne, aber das auch damals nie irgendwie noch mehr dazu gekommen ist. Also so, ich weiß nicht, eine Serie oder so, bitte Animation am besten, würde ich da, glaube ich, sogar noch mal eher sehen als irgendwie Live-Action. Das Einzige, was ich quasi kenne, auch zu Hause habe und empfehlen kann, sind ein paar Comics, wo ich tatsächlich gar nicht weiß, ob die offiziell lizenziert sind. Ich glaube aber schon. Ich glaube von polnischen, also auf jeden Fall einen polnischen Künstler gezeichnet. Und die erzählen alle auch so Geschichten, von denen ich jetzt auch nicht weiß, ob sie in die Kanon sind im Bloodborne-Universum. Aber sie sind auf jeden Fall unterhaltsam genug und geben zumindest so ein bisschen irgendwie den Vibe des Spiels wieder und ja, unterhalten vielleicht bis der PC-Point in 15 Jahren kommt.
Jetzt sind es plötzlich doch wieder 15 Jahre. Du darfst mit Cloud keinen Herzinfarkt beschaffen. Das ist doch
spannend. Ich bin vorbereitet.
10 Jahre lang Bloodborne, gewissermaßen Tragödie, schwärzestes Märchen überhaupt. Ich empfehle euch dazu definitiv, und ich kann es nicht oft genug erwähnen, das Video von Verspielt, vom YouTube-Kanal Verspielt, der tatsächlich Bloodborne mit Franz Kafka vermischt hat. Die Schönheit des Scheiterns, ein wirklich großartiges Video, was uns dieser Faszination dieses Spiels näher bringt. Ne? Das Sterben gehört zum Gaming, das Scheitern gehört zum Gaming, und irgendwann gibt's auch das Gewinnen, und auf das Gewinnen folgt das Meta-Gewinn mit diesem plingigsten aller Pling, der Platin-Trophäe von Bloodborne, die einfacher zu erreichen ist als andere Trophäen aus derselben Kategorie. Was ist euer Statement, euer Abschlussstatement nach 10 Jahren Bloodborne?
Ja, also Bloodborne. Boah, nee, ich muss mich da, du kannst mich nicht solche Fragen so schnell
stellen. Verzeihung, Cloud, du bist dran.
Da muss ich kurz nachdenken.
Okay, wir sind jetzt bei Pokémon gelandet, Michael. Cloud, du bist dran. Hast du jetzt...
Cloud, hoch zum Keep.
Ich würde abschließen, also ich würde so als Statement zu den 10 Jahren sagen, Bloodborne hat in mir eine krasse Faszination auch für nochmal erweckt für dieses ganze Lovecraftische so ein bisschen. Ich habe nach dem Spiel mich damit nochmal viel mehr auseinandergesetzt. Es hat mir, wie gesagt, als eins der wenigen, wenn überhaupt, als das Spiel nochmal gezeigt, was es heißt, einen Traum zu spielen. Gleichzeitig ist es, wie gesagt, dieses Umswitchen der typischen Souls-Kampfformel von Verteidigen in den Angriff über. Die Welt, das Setting, die Lore dahinter, alles hat mich von oben bis unten gepackt, fasziniert. Ich kann nicht genug über dieses Spiel reden, vor allem, weil es auch für mich gefühlt das Souls-Spiel ist, wo man am meisten philosophieren kann. Mhm. Wie gesagt, gerade weil die Lore, so viel hergibt. Es ist so viel Interpretationsspielraum. Das ist bei FromSoft-Spielen ja eh immer so, dass viel, viel Interpretation einfach nur ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass Bloodborne halt diese Traumlogik ein bisschen verfolgt, ist das sowas Faszinierendes, und auch die Einzelschicksale sind so unfassbar faszinierend, dass ich sagen kann, bitte, 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 tragt es nach draußen irgendwie, Sony, macht da draus was, holt's auf den PC, macht irgendwas draus. Und ich kann das nur bekräftigen, ja, schaut das Video von Verspielt. Franz Kafka im Sinne von vermischt mit Bloodborne. Also es hat meinen Kopf nochmal gesprengt, wie er das vermischt hat, weil ich Bloodborne immer nur als gotischen Lovecraft-Humor, Horror gesehen habe. Humor, ja.
Humor.
Deswegen, ja. Und dieses Video hat mir nochmal tatsächlich gezeigt, was dieses Spiel eigentlich in sich trägt. Und wenn ihr dieses Video schaut, könnt ihr mich vielleicht sogar noch verstehen.
Wenn ihr Cloud verstehen wollt, schaut dieses Video. Vielleicht nur 1% von Cloud zu verstehen. Hast du genug Zeit gehabt?
Ja, ne, alles klar, dann let's go. Ich meine, beim ganzen Reden über, Mensch, kriegen wir nicht einen 60 FPS-Patch, kriegen wir nicht ein Remake, kriegen wir nicht ein PC-Board, sollten wir trotzdem jetzt nach 10 Jahren einfach auch mal, glaube ich, dankbar sein, dass wir dieses unfassbar gutes Spiel, meiner Meinung nach einer der besten Spiele, die je gemacht wurden, dass wir das überhaupt haben. So, es hat, finde ich, mit Abstand das beste DLC aus den FromSoft Games. So, sorry, Shadow of the Erdtree war knapp, aber also dann ist doch das Old Hunters DLC um einiges besser für mich. Und ich bin auch einfach mal ein Fan von, klar wünscht man sich einen zweiten Teil, klar wünscht man sich das, aber ich bin auch einfach mal ein Fan von Meisterwerk so ruhen lassen, wie es ist. Außer natürlich mit der Performance, da können sie gerne noch irgendwas dran machen. Aber deswegen sollte man auch, glaube ich, einfach mal dankbar sein, dass dieses Spiel überhaupt da ist. Und ich bin einfach froh, dass es das gibt. Aber ich bin natürlich auch, dass ich sage, ich würde mir wünschen, dass es jeder mal gespielt hat. Deswegen, genau wie du sagst, tragt es nach draußen so, macht es auf jeder Plattform zugänglich, das soll jeder mal spielen. Und ja, ne? Das ist mein letztes Wort dazu, glaube ich.
Danke dir, Meister Yannick. Meister Jonas.
Für mich ist Bloodborne vor allem 10 Jahre nach seinem ursprünglichen Release ein Spiel, bei dem man auch mal Scheiß drauf sagen sollte. Und zwar nicht Scheiß auf Bloodborne, auf gar keinen Fall, im Gegenteil, aber Scheiß drauf, dass immer noch kein PC-Port da ist. Ja. Scheiß drauf, dass das Spiel nur in 30 FPS läuft, dass es nur auf der PlayStation verfügbar ist. Scheiß auf die langen Ladezeiten, Scheiß auf den Frust, Scheiß auf das Versagen, auf das Sterben. Einfach spielen und genießen. Ich werde nicht müde, Bloodborne für das herauszustellen, was es ist. Für mich ist es immer noch eins der besondersten Videospiele überhaupt, aber auch eben im From-Software-Kosmos. Es wird für mich auch immer ein Elden Ring übertrumpfen. Ich weiß mittlerweile, Elden Ring für viele der heilige Gral, für mich ein müder Platz 4 in der modernen From-Software-Hierarchie. Und damit hinter Dark Souls 3, Sekiro und Bloodborne. Aber Bloodborne ist wirklich ein Spiel, das so besonders ist, dass man das eben nicht woanders geliefert bekommt. Wir haben es eingangs schon gesagt, wie viel dieses Spiel ausmacht. Und für mich ist es weiterhin die Atmosphäre, es ist die stimmigste Atmosphäre für mich in allen From-Software-Spielen. Das absolut einzigartigste Setting, das einem so viel gibt und ja, viel dafür verlangt, das gebe ich ehrlich zu. Und ich verstehe, dass man nicht bereit ist, da so viel für zu opfern, aber ich werde auch nicht müde zu sagen, dass sich das lohnt. Und Zugänglichkeit ist zum Glück immer noch gegeben, im Gegensatz zu vielen anderen Videospielmeisterwerken, die ein bisschen älter sind. Das Spiel wird einem hinterhergeworfen, in jedem Sale für 10er oder physisch für 20. Der DLC ist auch dauernd reduziert und eine PS4 kriegst du gebraucht, auch irgendwo noch auf jeden Fall für wenig Geld. Und von daher einfach ein bisschen zurück in die Zeit reisen, also 10 Jahre zurückversetzen, überlegen, okay, wie waren Videospiele 2015? Okay, da gab es auch schon andere klasse Dinger, aber so ein Bloodborne war für vor 10 Jahren eben auch schon ein ganz schönes Achievement, muss man einfach so sagen. Und ja, hat nicht umsonst ein bisschen das Können von From Software ausgereizt. Das Spiel wäre bestimmt besser gelaufen, wenn sie es hingekriegt hätten. Aber so war es nun mal nicht. Und das muss man dann akzeptieren und bekommt sehr viel dafür geliefert, wenn man das akzeptiert.
Vielen Dank, die werten Jäger und Gentlemen, die ihr mich heute Abend besucht habt. Ich habe nur noch eine Frage an euch drei. Prügelt ihr euch draußen oder drinnen für diese sehr krasse Positionierung von Jonas, dass Elden Ring auf Platz 4 ist?
Ich wollte schon fragen, wann machen wir die nächste Podcast-Folge 2 Stunden lang über die Aussage von Jonas gerade mit Elden Ring auf Platz
4? Upsi, nee. Was habe ich da losgetreten?
Aber prügelt ihr euch jetzt drin oder draußen?
Quatsch. Also ich glaube, kommt drauf an. Ich weiß jetzt nicht, draußen relativ kalt.
Wenn wir uns drinnen prügeln, dann können wir noch das Mobiliar des dreisten Wirtes zerdeppern.
Damit ich diesen Abend auf keinen Fall vergesse, ne? Sehr, sehr, sehr schön. Und da läuft der Abspann. Sehr großartig. Ganz, ganz toll. Leute, die ihr das gehört habt auf YouTube, Apple, Spotify, wo auch immer, das wird ja über alle Geräte ausgeliefert, ausgetragen. Überall sind die Boten unterwegs. Enliven gibt es überall. Vielen, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Vielen, vielen Dank auch für die 3 Jäger, die mein Mobiliar zerstört haben und mich mit ganz tollen Geschichten dafür versorgt haben und nach im Nachhinein gar nicht bezahlt haben. Aber gut, ne? Auch Bloodborne bezahlt einen nur mit Erfahrungen, nicht mit Geld. Ne? Vielleicht mit Blut und mit Albträumen. Das ist doch auch mal was Geiles. In diesem Sinne, danke euch.
Gerne.
Ich habe zu danken. Ja,
vielen Dank für die Einladung.
Ja, genau.
Ein sehr tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Doch, fand ich auch großartig. Leute, wenn ihr das gehört habt, es gibt auch ganz, ganz tollen Bonus-Content von Enliven. Den gibt es auf Steady oder mit einer YouTube-Kanalmitgliedschaft. Guckt euch das gerne an. Für Minimum 5 Euro geht es los. Und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. Aber alles kann, nichts muss. Enlive das Leben und embrace das Chaos und spielt gefälligst Bloodborne. Und scheiß drauf, kauft euch eine PS4. Die ist günstig. Es ist immer im Sale. Jonas hat das gesagt. Auch wenn er echt komische Meinung zu Elden Ring hat, aber das in einem anderen Podcast.
Nein, alle sagen das, wirklich, alle, ganz sicher. Ich habe das gehört, alle sagen das.
Jetzt prügelt euch weiter. In diesem Sinne, ciao. Ciao.